Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
Es macht mich krank, wenn ich richterliche Beschlüsse lese, in denen der Wille des Kindes ganz klar protokolliert ist, teilweise über Monate und über Jahre, und drunter steht dann, der Wille des Kindes ist unerheblich. Diese Arroganz hat aufzuhören. Der Wille eines Kindes ist niemals, niemals unerheblich.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung, was wir weitergeben schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. Mein neues Buch ist raus, falls du es noch nicht gehört hast. Elternsein als Weg ist eine Mischung aus Praxisbuch und Journal. Sein Buch, das es gut mit dir meint. Mit dem Buch möchte ich dich ein bisschen unterstützen, ein wenig liebevoller und verständnisvoller zu werden. Und zwar mit dir selbst. Zum Gast der heutigen Folge, Sonja Howard. Sonja ist Dozentin für Kinderschutz, Mutter von 4 Kindern und seit 8 Jahren Mitglied im Nationalen Rat der Bundesregierung gegen Kindesmissbrauch. Und seit neuestem Autorin. Ihr erstes Buch hat sie zusammen mit Jessica Reitzig geschrieben, Im Zweifel gegen das Kind, wie Gerichte, Jugendämter und Polizei die Kinderrechte mit Füßen treten. Außerdem ist Sonja Co-Host des Kinderschutz-Podcasts der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel.
Hallo Sonja.
Hi.
Herzlich willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Du hast ein Buch geschrieben, das schon im Vorfeld Wellen aufgeworfen hat. Wieso hast du dieses Buch geschrieben? Was war der Anlass dazu?
Ich habe mich vor 3 Jahren angefangen, mit diesem Thema Familienrecht zu beschäftigen. Also ich wusste ja schon, dass es Behördenversagen gibt. Das bekommen wir ja auch immer mal durch die Medien mit. Und es beschäftigt mich seit Jahren mit Gewalt in der Kindheit und weiß natürlich, dass da dann auch viel schief läuft von staatlicher Seite aus. Aber wie weit dieses Behörden- und letzten Endes auch Justizversagen in Kinderschutzfällen gehen kann, das war mir bis vor 3 Jahren selber nicht bewusst. Und ich habe eine E-Mail bekommen damals von einer Mutter, der man zu Unrecht das Kind entzogen hat, weil sie versucht hat, einen Missbrauchsverdacht aufklären zu lassen, den sie selber gar nicht erhoben hat, sondern den eine Kinder- und Jugendfachklinik erhoben hat. Ja. Und der Fall war so absurd, dass ich 4 Monate gebraucht habe, um überhaupt zu verstehen, was eigentlich abgeht. Ich bin ja selber keine Juristin. Das bedeutet, ich musste mich auch in dieses ganze Familienrecht erstmal einarbeiten. Hatte zum Glück aber viele Juristinnen an meiner Seite, die mich da auch so Stück für Stück ein bisschen durchgeführt haben. Und habe mich dann damit beschäftigt und habe dann auch herausgefunden, wo so die ganzen Fallstricke sind in unserem System, so wie es jetzt aktuell ist. Und ausgehend von diesem Fall habe ich dann gedacht, okay, wo einer ist, da sind wahrscheinlich mehrere. Und so war es dann auch. Und dann habe ich gedacht, das muss man eigentlich mal rausbringen in die Öffentlichkeit, wie schlimm es eigentlich wirklich ist. Weil wir, also Politik und Gesellschaft, wir haben ja so ein bisschen wir leiden unter dieser kognitiven Verzerrung. Wir denken, Mensch, das Jugendamt versagt so oft. Ne? Wir bekommen medial immer die Fälle aufbereitet, in denen es schief lief oder in denen Kinder sogar zu Tode gekommen sind. Und deswegen machen wir diesen Fehlschluss, dass wir sagen, Mensch, wenn das Jugendamt irgendwo eingreift, wenn es irgendeinen richterlichen Beschluss gibt, dass ein Kind irgendwo raus muss, dann muss ja wirklich Holland in Not sein. Ja? Deswegen hinterfragen wir das gar nicht. Aber die Realität ist, dass sehr, sehr viele Kinder zu Unrecht in Obhut genommen werden, umplatziert werden, sogar zu gewalttätigen Vätern, manchmal auch Müttern. Die Tatsache ist, dass Kindern nicht geglaubt wird, wenn sie sich versuchen, selber Hilfe zu holen. Also das fängt dann auch bei den Jugendämtern an. Und es findet sich noch unfassbar viel schwarze Pädagogik in den Köpfen von den Verantwortlichen. Und das muss dringend aufgearbeitet werden. Und ich hoffe, dass dieses Buch da eine gesellschaftliche Debatte anstößt.
Ja, ist krass. Wir haben uns ja im Vorfeld schon unterhalten und ich kenne auch solche Fälle und im Buch sind ja auch einige beschrieben. Ich kann auch nur sagen, das hattest du im Vorfeld gesagt, ne, weil es so heftig teilweise ist, was man im Buch liest, ist auch angemessen, ist das wirklich ein Stückchen, ein Häppchen zu lesen. Ja. Was hat es mit dir gemacht, wenn du das gelesen hast? und gehört hast, diese Fälle, weil das sind ja dann, es ist ja nicht ein Buch, sondern es ist ja eine E-Mail, die dich erreicht. Ne? Vielleicht jemand, mit dem du persönlich sprichst, der vor dir sitzt, mit dem du, den du spürst, ne? Den du siehst.
Das ist unfassbar heftig. Also diese, das Schlimmste daran, wenn man sich damit befasst, ist diese Hilflosigkeit. Du siehst ganz klar, da läuft was schief. Du siehst, da läuft, also da geht ein Kind vor die Hunde, ja, und ja. Du kannst nichts machen. Und das ist dann für mich immer so absurd, wenn wir dann in der politischen Arbeit diese Kampagnen haben, wie letztes Jahr von der Missbrauchsbeauftragten, schiebt den Gedanken nicht weg, ja, und schaut hin. Und in jeder Polizeibroschüre steht drin, nehmen Sie Ihr Kind ernst. Wir kümmern uns darum, dass Ihr Kind sicher sein wird. Und wir arbeiten eng mit dem Jugendamt zusammen. Und ne? Und das liest sich alles so toll. Und man denkt so, Mensch, Deutschland und Kinderschutz, das ist was ganz Großes. Und dann ist man mit der Realität konfrontiert und sieht, nee, Moment mal, es gibt Polizisten, die nicht richtig ermitteln. Also Staatsanwaltschaften, die nicht richtig ermitteln. Dann gibt es irgendwelche unwissenschaftlichen Ideologien und ganz viele Erwachsene mit ganz viel Meinung und ganz wenig Wissen und sehr viel Paternalismus und sehr viel von dieser ungesunden, toxischen, wir wissen, was das Beste für dich ist, Haltung. Und du hast ein Kind und du siehst, das sagt über Jahre immer das Gleiche. Das Kind, das berichtet von Gewalt. Das Kind sagt ganz klar, ich möchte keinen Kontakt zu meinem Gewalttäter. Ich möchte keine Umgänge. Und das ganze staatliche System trampelt über dieses Kind hinweg mit einer Überheblichkeit und Arroganz, die ihresgleichen sucht. Und dann stehst du da und ich stehe ja da nicht alleine. Ich habe ja wirklich ein großes Netzwerk aus kompetenten Fachleuten auch hinter mir. Und die sagen alle, ja, dieser Fall läuft schief. Und uns sind allesamt die Hände gebunden. Und diese Hilflosigkeit auszuhalten, das ist das Schwerste daran. Ich kann gut damit leben, dass es das Böse gibt. Damit habe ich mich gefunden. Aber dass man das Böse sieht und nichts machen kann, das bleibt heftig. Und ich glaube, das ist auch eine Charaktersache, wie lange man sowas durchhält und wie lange man an so einem Thema arbeiten kann.
Was läuft genau falsch? Was sind die Ursachen?
Das größte Problem ist, dass wir absolut unterirdisch mangelhafte Ausbildungen und Studiengänge noch größtenteils haben. Das fängt damit an, dass nur in ein Drittel aller Studiengänge der sozialen Arbeit Kinderschutz überhaupt ein verpflichtendes Modul ist. Was absurd ist, wenn du dir überlegst, dass du nachher da SozialarbeiterInnen sitzen hast, die Kindeswohlgefährdungen einordnen, einsortieren sollen und die lernen nicht mal verpflichtend über Kinderschutz in ihrem Studium. Okay. Dann haben wir ich kenne die genaue Zahl nicht, ein Drittel bis die Hälfte der Leitungen von Jugendämtern sind BWLer.
Okay.
Und nicht mal ein Sozialarbeitsstudium. So.
Das kann doch nicht sein.
Verfahrensbeistände, also die Anwälte des Kindes, das kann auch jeder machen. Da musst du nur eine Fortbildung vorweisen von ein paar Wochen. Aber wer diese Fortbildung gemacht hat, das ist auch alles fraglich. Und viele Anwälte, Rechtsanwälte machen das nebenher, ja. Das heißt, da ist auch keine Qualifikation sichergestellt und das geht dann bis zu den Familiengerichten. Da hast du dann Juristen sitzen, die in ihrem Jurastudium natürlich auch nichts über Kinderschutz lernen. Auch Familienrecht und dann besonders dieser ganz kleine Teil Kindschaftssachen kommt im Jurastudium nicht unbedingt dran. Jetzt haben wir zwar eine Fortbildungspflicht seit Beginn dieses Jahres, aber das gilt jetzt erstmal nur für die, die neu in den Dienst kommen und die, die schon im Dienst sind.
No way.
Doch. Die, die jetzt schon im Dienst sind, die müssen nur alsbald Kenntnisse in Psychologie, Traumatologie und so weiter nachweisen können. Und auch hier wieder die große Frage, wer schaut, dass das wirklich gemacht wird? Wer gibt diese Fortbildung? Und das ist alles ein großes Fragezeichen. Das bedeutet, in einem Worst-Case-Szenario hast du in einem Kinderschutzfall am Ende 7 oder 8 Menschen in staatlichen Positionen, die schlecht bis gar nicht qualifiziert sind und dann über das Kindeswohl entscheiden sollen. Und dann gibt es noch die Gutachter, die sogenannten Sachverständigen, die dann ihre Meinung sagen dürfen und auch die sind größtenteils gar nicht reguliert. Da gibt es viel Mauschelei, viel Abhängigkeit. Es gibt viele Richter, die ihre 2, 3 Lieblingsgutachter haben, mit denen sie dann immer zusammenarbeiten. Und also es gibt sehr, sehr viele Fallstricke auf dem Weg zum Kindeswohl.
Das hat mich auch schockiert, ne? Im Vorgespräch hast du das erzählt. Ich dachte, der Gutachter, ne, das muss ja dann in dem Fall, wenn es um ne, das psychische Wohl eines Kindes geht, muss das ja dann auch jemand machen, der Kinder- und Jugendpsychologe, Kinder- und Jugendpsychotherapeut ist oder ein Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ist, ne, und auf Kinder spezialisiert ist und der das einschätzen kann. Und du sagtest, nee, es ist irgendjemand, der muss einfach Pädagogik studiert haben, das reicht.
Richtig. Also aktuell ist es so, dass wirklich, solange du eine sozialpädagogische Ausbildung oder ein Studium gemacht hast, in irgendeiner Art, also genau, wenn du Lehrer bist, ne, also Lehrer lernen ja auch nichts über Kinderschutz in ihrem Studium, dann kannst du theoretisch familienrechtlich ein Gutachten schreiben. Und noch schlimmer ist es eben bei Ärzten, weil, also Ärzte gibt es ja viele, Mediziner, die überhaupt nichts mit Kindern zu tun haben, aber es reicht, wenn du Medizin studiert hast. Und dann kannst du vielleicht noch, das wird ja auch nicht jeder genommen, aber dann zeigst du irgendeine Fortbildung vor, dass du mal irgendwo einen Kurs gemacht hast. Aber das bedeutet, du hast teilweise da Leute sitzen, die selber noch nie mit Kindern gearbeitet haben, die nichts wissen über Trauma, die nichts wissen über Täterstrategien, die nichts darüber wissen, dass zum Beispiel Kinder auch eine Angstbindung haben können an gewalttätige Eltern. Also, dass sie vorne rum so tun, als wäre alles super happy-clappy, aber eigentlich ist gar nichts gut. Und die das nicht erkennen und nicht sehen können. Und dann gibt es ganz viele unwissenschaftliche Ideologien, die sich in den letzten Jahren so ein bisschen so verfestigt haben in den Köpfen, die jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehren, die aber verwendet werden, als wären es tatsächlich Diagnosen.
Was sind das für Theorien?
Also beispielsweise gibt es den Begriff der Bindungsintoleranz. Der findet sich in jedem zweiten Beschluss, den ich lese, aber es gibt überhaupt gar keine Definition. Es gibt keine.
Das höre ich auch zum ersten Mal. Also ich habe letztens erst eine einjährige Fortbildung gemacht zur Arbeit mit therapeutischen Arbeit mit Bindungsverletzungen, aber Bindungsintoleranz ist mir jetzt auch neu. Was heißt das?
Dankeschön. Bindungsintoleranz wird genutzt von sehr vielen Fachleuten und leider auch Gewalttätigen, meistens Vätern, manchmal Müttern, um der Gegenseite quasi vorzuwerfen, du tolerierst die Bindung zwischen mir und meinem Kind nicht, deswegen manipulierst du das Kind gegen mich und deswegen lehnt mich das Kind ab. Und es gibt manche Gerichtsbezirke in Deutschland, also mit Gerichtsbezirk meine ich dieses ganze Konglomerat aus Jugendamt, Verfahrensbeispiel und so weiter, die glauben, dass Bindungsintoleranz eine wissenschaftliche Diagnose ist, die man stellen kann, sobald jemand, meist die Mutter, ihr Kind zum Beispiel nicht in Umgänge zwingen möchte. Mhm. Und dann wird häusliche Gewalt unter den Tisch fallen gelassen, selbst wenn Kinder Aussagen zu Gewalt machen, selbst wenn Kinder Panikattacken haben bei einer Übergabe in Umgänge, dann wird nicht gesagt, Moment mal, wir können hier dieses Kind doch nicht zwingen, sondern wird gesagt, nee, das ist ja nur, weil die Mama bindungsintolerant ist. Das bedeutet, die Mama hat das Kind so beeinflusst gegen den Vater, dass das Kind den Umgang verweigert. Und dann geht das Ganze so weit, dass es Richter gibt, die Bindungsintoleranz als Grund nehmen, eine Mutter-Kind-Bindung zu brechen, Kinder in ein Heim zu stecken oder zum abgelehnten Elternteil umzuplatzieren gegen den Willen des Kindes, weil sie sagen, diese Bindungsintoleranz, das ist so eine krasse Kindeswohlgefährdung, da müssen wir jetzt Sorgerechtseinschnitte vornehmen. Und alles, also aufgrund eines Begriffes, der nirgends definiert ist, nicht mal ChatGPT weiß, was Bindungsintoleranz ist. Und es gibt keine Liste an Merkmalen, woran man jetzt Bindungsintoleranz erkennen könnte oder nicht. Ja? Also es bedeutet, dass es einfach nur Alltagspsychologie, so eine Hobbydiagnose, und die wird so schnell verwendet und wird als leichter Ausweg aus einer hochkomplexen Situation genommen. Und das, sowas dürfte eigentlich nicht passieren.
Ist es denn generell undenkbar, dass ein Teil den anderen, also dass was Manipulatives reinkommt? Ne? Weil das habe ich so schon auch erlebt, gefühlt, ne, dass da dass die Kinder quasi in Trennung vor diesem Loyalitätskonflikt stehen, zu wem, ne, halte ich denn jetzt? Ne? Also das ist jetzt mal, ne, muss gar nichts Schlimmes in Anführungsstrichen passiert sein, sondern es ist einfach nur, dass der eine über den anderen schlecht redet. Und dann hat das Kind ja schon einen extremen Loyalitätskonflikt, weil wem glaube ich denn? Ich mag ja beide eigentlich. Aber jetzt sagt Mama, Papa wäre ein Arschloch, ne? So, und jetzt hat das Kind ein Problem, weil für das Kind ist Papa gar kein Arschloch, sondern einfach nur der Papa, ne? So. Und die zwei haben ein Problem und das habe ich auch schon erfahren, ne? Das ist tatsächlich, also so, ne? Das macht es ja schwierig. Wie greife ich denn überhaupt, was da passiert? Was ist jetzt Teil von dieser Dynamik, was von dieser Elterndynamik, Paardynamik, was ist aber Teil von dem, was wirklich kindeswohlgefährdend ist? Ich finde das immer hochkomplex, ne? Vor allem, ich habe ja immer auch nur eine Partei hier sitzen. So, die ich begleite.
Also ganz erstmal grundsätzlich, natürlich gibt es Manipulation von Kindern. Das sehen wir in jeder religiösen Familie. Also um das mal so ganz salopp zu sagen, kein Kind würde von sich auf die Idee kommen, in irgendeine Kirche zu gehen und einem Gott zu glauben, den sie nicht sehen, nicht greifen, nicht reden hören können. Ja? Das bedeutet eigentlich, jedes religiöse Kind ist erstmal manipuliert von den Eltern, ganz offensichtlich, weil das ja von den Eltern ausgegangen ist. So. Das heißt, ja, Manipulation gibt es. Und ist an sich, jeder manipuliert auch sein Kind ein Stück weit. Also das ist Teil unserer Erziehung. Also auch wenn ich sage, wenn du das und das machst, dann bekommst du das und das. Das ist auch eine Art Manipulation. So.
Auf jeden Fall.
Das ist ja low-level, ne? Das ist ja auch keine Kindeswohl.
Aber klar, ist das Manipulation, ja.
Ja, und dann gibt es natürlich, und das ist völlig absurd, also nehmen wir mal so eine Trennungssituation, wir bleiben jetzt mal beim Papa als dem Bösen, ja, der Einfachkeit halber, der Papa ist fremdgegangen, hat jetzt eine neue, die Mama ist total mit den Nerven am Ende, das Kind bekommt mit, die Mama weint ganz viel, die Mutter muss gar nicht sagen, dein Papa hat unsere Familie kaputt gemacht, das Kind checkt das schon, Papa zieht aus, ich gehe Papa besuchen, der hat eine neue Freundin, Mama ist jetzt zu Hause und ist völlig am Ende, ja, Papa ist der Böse. Ja. Und dann ist dieser Loyalitätskonflikt schon da, ohne dass das Kind irgendwie gehört hat, A oder B ist jetzt böse.
Okay, ja.
Es ist völlig utopisch zu glauben, dass die meisten Trennungen so smooth abgehen, dass man nicht erstmal so eine Findungsphase hat. Also dieses Conscious Uncoupling, es freut mich für jeden, der das hinbekommt und auch und wir switchen sofort ins Co-Parenting. Habe ich selber tatsächlich auch schon geschafft, ja. Aber das ist natürlich nicht die Norm. So. Das bedeutet, Kinder brauchen Zeit. Und es ist normal, dass Kinder sich, und das kennt auch jedes Paar, das zusammenlebt. Kinder haben ein Favorite. Die meisten Kinder haben Phasen, da lassen sie sich dann nur von Mama oder nur von Papa und nur so ins Bett bringen, sonst schlafen sie nicht. Und da muss man auch nicht immer so ein Bohai drum machen. Es ist einfach ein Fakt. Ich habe vier Kinder. Ich habe eine unterschiedlich starke Bindung zu jedem dieser vier Kinder. Und meine Kinder hatten Phasen, da konnten sie dann mit meinem Ex-Mann besser und sind dann auch mal zu ihm gezogen und dann kamen sie auch wieder zurück. Und man sollte Kindern auch diese Freiheit geben, wechseln zu dürfen, je nachdem, in welchem Entwicklungsstand sie sind. So, das ist jetzt das gesunde Setting, ja.
Ja.
Und dann gibt es aber eben auch Menschen und da muss auch nicht knallharte Gewalt im Spiel gewesen sein.
Ja.
Aber nehmen wir mal an, machen wir mal die Mama so. Die Mama ist diese Karrierefrau, die 12 bis 14 Stunden am Tag weg ist. Der Papa ist der Stay-at-Home-Dad. Wenn die sich dann trennen, dass das Kind dann natürlich eine engere Bindung zum Papa hat, dass der den ganzen Tag zu Hause ist, ist ja völlig klar. Und dann kann die Mutter natürlich auch nicht hingehen und sagen, oh, du entfremdest mir die Kinder. Nein, du hast dich selber entfremdet, weil du halt einfach nicht präsent warst. Und dann kannst du jetzt auch nicht nach der Trennung kommen und sagen, ich will jetzt ein Wechselmodell, weil die Kinder sind es eben gewohnt, dass sie diese eine Hauptbezugsperson, Hauptbindungsperson zu Hause haben. Und da dann reinzugehen als Staat und zu sagen, oh, wir machen jetzt den neuen Golden Standard Wechselmodell, weil das ist ja jetzt cool, dass das 50-50 aufgeteilt wird, das geht doch komplett am Kindeswohl vorbei. Das geht an der Lebensrealität des Kindes vorbei. Und das heißt, es muss nicht mal etwas Schlimmes passiert sein, dass ein Kind sich zu einem Elternteil mehr hingezogen fühlt.
Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter.
Mach's doch besser.
Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
Finde ich übrigens auch, möchte ich auch nochmal erwähnen, ne, euer Buch auch tatsächlich immer so beide Seiten zeigt. Das ist jetzt nicht nur ne, böser Papa, ne, gute Mama. Ne? Nee, jetzt muss man wirklich wiederholen oder betonen, das finde ich auch schade, weil manchmal habe ich es im Netz, ich halte mich aus diesen Debatten raus, weil ich manchmal das Gefühl habe, da im Netz, da bekriegen sich die Mütterrechtlerinnen, manche, mit dem Väterrechtler. Ne, so. Und ich denke mir dann, wenn ich das dann zusehe, denke ich, es fühlt sich an, als würdet ihr euren persönlichen Streit, den ihr hattet mit dem anderen Geschlecht, jetzt weiterführen. Aber es hilft den Eltern in Trennung und vor allem den Kindern kein bisschen weiter, ist mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber.
Ja, ja. Ich sehe das genauso wie du. Und was mir oft vorgeworfen wird, ist, dass ich einseitig pro Mütter wäre, was nicht stimmt. Nee, nur weil ich öfter über Mütter berichte, das liegt einfach in der Tatsache geschuldet, dass die meiste Gewalt eben von Männern ausgeht. Das ist nicht, also dieses, Entschuldigung, aber dieses Geschlechterungleichgewicht, das habe ich mir nicht ausgesucht. Das ist Fakt. Das ist statistisch belegt. Ja, die meisten Gewalttäter, egal in welcher Form, ob es um Prügeleien auf der Straße geht, ob es um Femizide geht oder egal was, Haupttäter sind Männer. Bedeutet, wir haben mehr Mütter als Opfer und somit auch mehr Kinder in Kombination mit den Müttern, die geschützt werden müssen, leider vor gewalttätigen Vätern. Ich habe nie gesagt und würde auch nie sagen, dass Mütter jetzt per se heilig sind und dass alle Kinder bei der Mutter besser aufgehoben sind. Nein, das ist völliger Quatsch. Es gibt unfassbar gewalttätige Mütter. Es gibt Mütter, die ihre Kinder aktiv sexuell missbrauchen, die ihre Kinder in den sexuellen Missbrauch verkaufen. Ja, das gibt es alles. Fertig. Und man muss sich jeden Fall von null angucken. Und ich arbeite mit Menschen zusammen, die von ihren Müttern Gewalt erlebt haben. Und ich habe regelmäßig auch junge Erwachsene oder auch Teenager, die sich an mich wenden, die dann beispielsweise, denen nicht geglaubt wurde, ja. Also eine junge Frau, die ist gerade 18, hat über Jahre versucht, beim Jugendamt Hilfe zu bekommen, weil ihre Mutter massive Gewalt ausgeübt hat. Und dann hieß es immer nur, nein, eine Mama würde sowas nie machen. Was ist das denn für ein Glaubenssatz? Und wenn eine Jugendamtsmitarbeiterin sagt, eine Mutter würde sowas doch niemals machen, dann ist das dieses total ungesunde, alte Bild von der ewig liebevollen, aufopferungsvollen Mutter.
Krass.
Und das stimmt halt einfach auch nicht. So. Mhm. Und wenn Kinder versuchen, sich Hilfe zu holen, ich weiß ja aus meiner eigenen Geschichte, wie viel Mut das kostet, und diesen Kindern dann nicht geholfen wird, dann frage ich mich schon, was machst du bitte in deinem Job? Du versagst. Du hast nichts zu suchen im Kinderschutz, wenn du Kindern nicht glaubst.
Was muss sich ändern? Was wären die wichtigsten Schritte aus deiner Sicht, die drei wichtigsten Schritte?
Wir müssen aufhören mit diesem Paternalismus, mit diesem ewigen, dass wir als Erwachsene meinen, wir wissen, was das Beste ist für ein Kind. Also, und ich höre da schon wieder die radikale Elternbubble, die dann schreit, ja, aber wir wissen ja, was am besten ist und ob das Kind jetzt Süßigkeiten essen darf oder nicht. Darum geht es ja nicht. Wir reden hier ja wirklich um lebenseinschneidende Entscheidungen. Mhm. Und es macht mich krank, wenn ich richterliche Beschlüsse lese, in denen der Wille des Kindes ganz klar protokolliert ist, teilweise über Monate und über Jahre. Und drunter steht dann, der Wille des Kindes ist unerheblich.
Das gibt es doch nicht.
Ganz hat aufzuhören. Der Wille eines Kindes ist niemals, niemals unerheblich. Und wenn ich das Gefühl habe...
Das ist, glaube ich, der Grund, weshalb die Kinderschutzrechtskonvention hier so lange nicht unterschrieben wurde und weshalb immer noch die Kinderrechte nicht im Grundgesetz sind. Ne?
Ja, absolut.
Entschuldigung, weil ich dich unterbreche.
Genau, weil Kinder in der Praxis nämlich immer noch ja, teilweise wie Objekte angesehen werden. Wir schaffen es nicht, die auf Augenhöhe zu sehen als eigenständige Menschen mit eigenen Rechten. Und gerade in diesem ganzen System aus Behörden und Justiz, da ist dieses von oben dem Kind etwas überstülpen wollen. Und ja, das Kind wird sich da schon dran gewöhnen. Ja, Kinder sind ja resilient. Das wird das schon kapieren, dass es jetzt halt 10 Jahre bei Mama gelebt hat und jetzt wurde es halt mit Polizeigewalt aus seinem gewohnten Umfeld rausgerissen, aber der Papa ist ja jetzt da und das wird sich jetzt schon organisieren im neuen Leben, ja? 50 Kilometer weit weg, 500 Kilometer weit weg. Was ist das für eine Denke? Ich verstehe es nicht. Auch dieses, dass man den Kindeswillen brechen muss und das ist alles so, Ja, das ist halt einfach noch diese schwarze Pädagogik aus der Nazi-Zeit, ganz im Ernst. Also wie viele unserer Altrichter selber eben noch Gewalt in der Kindheit erlebt haben und das ja auch vor sich selber legitimisieren, wie die meisten.
Ja.
Übrigens, ne, hat mir ja auch nicht geschadet.
Mhm.
Und die dann auch ihre eigenen Traumata teilweise auch wiederholen. Ja.
Mhm.
Da spielt so viel rein. Und es gibt keine Fehlerkultur. Und das ist eigentlich der größte und schlimmste Punkt. Die Fälle, die jetzt akut schieflaufen, es gibt keine bundesweite Anlaufstelle. Es gibt keinen Politiker, keine Politikerin, die sich offen hinstellt und sagt, wir haben hier ein großes Problem. Es wird immer so getan, als wären das Einzelfälle.
Mhm.
Und dann gibt es immer die bequeme Ausrede der Gewaltenteilung. Oh, richterliche Unabhängigkeit, wir können uns da ja nicht einmischen. Nein, wenn ich einen Richter habe, der einen Beschluss fällt, der letzten Endes eine staatliche Kindeswohlgefährdung ist, dann muss ich, dann habe ich als Staat, dann habe ich als Politik die Verantwortung, da hinzugucken und mich da einzuarbeiten. Und das macht bis heute niemand. Wir brauchen eine Aufarbeitung. Wir brauchen Fehlerkultur in den Behörden und auch in der Justiz.
Welche Frage wünschst du dir, müsste den Kindern bei Trennung öfters gestellt werden von staatlicher Seite?
Falsche Frage. Falsche Frage, weil wir als Erwachsene, wir dürfen nicht diese Verantwortung der Lösungsfindung auf die Kinder abwälzen. Ich finde, also gerade wenn, gehen wir nochmal zurück in eine nicht gewalttätige Familie.
Ja.
Gerechtigkeit gibt es für Kinder in einem Fall einer Trennung nicht, weil das Kind möchte, dass Mama und Papa zusammenbleiben, weil das Kind mag Mama und Papa.
In der
das
Regel,
bedeutet schon, das Kind zu fragen, wo möchtest du lieber leben, bei Mama oder Papa, stellt eine komplette Überforderung dar. Also gerade bei so kleinen bis mittelgroßen Kindern, was sollen die denn darauf antworten? Und die antworten dann auch gerne mal, dass sie bei dem Elternteil sein müssen, bei dem sie jetzt zum Zeitpunkt der Befragung gerade nicht sind, weil sie vermissen natürlich immer jeweils den anderen. Und wenn man da dann hingeht und sagt, ah ja gut, das ist jetzt der ewige Kindeswille, das ist genauso absurd. Ne? Also wir müssen als Erwachsene in dieser Verantwortung das ganze Umfeld des Kindes letzten Endes mit einbeziehen, gucken, wie war es denn bislang, das Kontinuitätsprinzip, also wo hat das Kind gelebt, mit wem hat es den Alltag verbracht und dann eben auch mal gucken, wie ist es denn in der Kita eingebunden, in der Schule, was berichten die denn, ne? Die haben ja auch immer eine Dokumentation und so das versuchen rauszufinden, also dass Eltern sich nach einer Trennung nicht einigen können, das ist ja eher die Norm und das muss man den Eltern auch nicht zum Vorwurf machen, aber dann muss man als neutraler Staat eben hingehen und sagen, gut, wir müssen jetzt, also dass die, ne, Zwang zur Einigung, Zwang zur Mediation ist keine Option und wenn die nicht miteinander können, wir gucken jetzt trotzdem, dass es für das Kind so gut wie möglich eben vonstatten geht und dann eben, es gibt Scheidungs- und Trennungsgruppen, wo Kinder lernen können, ich darf Mama und Papa lieben, auch wenn Mama und Papa sich gegenseitig nicht mehr lieben. Wo es einen Raum gibt für ihre Gefühle, ja. Und dann einfach gucken, dass das Kind an der dritten Stelle einfach gut aufgehoben ist und dann lernt, sich auch mal stark zu machen, auch mal gegen die Eltern und zu sagen, wisst ihr was, ihr geht mir auf den Sack mit eurer Streiterei. Ich habe euch beide lieb. Punkt. Das ist natürlich das Ideal, ja.
Du schreibst, glaube ich, auch in deinem Buch, dass diese Frage an das Kind, wo willst du leben, nicht nur eine Überforderung ist und der Loyalitätskonflikt, sondern eigentlich auch treten wir Erwachsene, wir können es nicht lösen, den Konflikt, ne? Und dann treten wir das quasi an das Kind ab. Das ist ja auch wirklich eine Umkehrung der Verantwortung.
Ja, genau.
Ja.
Ja.
Was mache ich, wenn ich da drin bin, wenn ich jetzt als Betroffener da drin bin und merke, hier läuft was schief? Was habe ich für Möglichkeiten? Weil das hört sich ja wirklich so an, als wenn ich Pech habe, sitzen einfach an vielen Stellen Menschen, die schlecht ausgebildet sind, die kein Gefühl haben für Kinder, die auch kein Gefühl haben für ihre eigenen Bedürfnisse. Und da läuft ja dann, wenn ich Pech habe, vieles, vieles schief. Was kann ich denn da tun?
Ich kann nur allen Eltern, wir reden jetzt immer vom Nicht-Gewalt-Kontext, ja. Ich kann allen Eltern nur empfehlen, haltet den Staat aus eurer Familie raus.
Wow.
So viel wie möglich.
Scheiße.
Punkt. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Es gibt sehr, sehr viele Situationen, in denen ich menschlich ein Elternteil verstehen kann, ne? Wenn die sagen, boah, und der hat narzisstische Züge oder sie und ist immer so und so und ich muss dem immer alles hinterherräumen und der hat ja auch schon in der Beziehung nicht und dann ist er auch noch fremdgegangen oder sie ist fremdgegangen und so weiter. Ja. Ja, ich kann den Zorn verstehen, aber das ist alles keine Kindeswohlgefährdung. Mhm. Auch wenn dein Kind den neuen Partner deiner Ex-Frau anfängt, Papa zu nennen, ist das keine Kindeswohlgefährdung. Mhm. Deal with your ego. So, das sind alles... und auch wenn, und es gibt ja auch Eltern, die warten ja nur drauf, dass der Ex-Partner dann einen Fehler macht, ne? Und dass ein Kind zum Beispiel weinend von einem Umgang kommt, oh, ja. Und Mama hat mich angeschrien. Nein, macht bitte wegen so einem Quatsch keine Meldung. Ihr setzt damit eine Maschinerie in Gang, die ihr nicht überblicken könnt. Und ich rate auch Eltern, auch mit super schwierigen Exen, und ich weiß aus Erfahrung, wovon ich spreche, das ist die Strafe dafür, dass man eine falsche Partnerwahl getroffen hat.
Ja, danke schön.
Muss man die Faust in der Tasche machen und sagen, okay, noch 10 Jahre, dann habe ich meinen Frieden hoffentlich. Ich muss einfach dieses Co-Parenting hinbekommen. Und das bedeutet manchmal schlucken, schlucken und nochmal schlucken. Ganz rigoros die berühmte Paarebene von der Elternebene trennen, auf Angriffe nicht eingehen, gern auch mal blockieren, ja, auf einem Medium, also du musst dich nicht bei WhatsApp vom Ex zuspammen lassen und sagen, hey, das ist mir zu übergriffig, lass uns bitte per E-Mail kommunizieren. Aber niemals die Kommunikation einstellen und immer wieder auf die Sachebene zurück und sagen, dem Kind geht's gut. Und du kannst deinen Partner, deinen Ex hassen, so viel du möchtest, aber sprich ihm bitte nicht automatisch ab, dass er sein Kind liebt oder ein gutes Elternteil ist. Na, auch wenn sie anders sind. Wir sind alle anders, wir haben alle andere Erziehungsmethoden, aber anders bedeutet nicht per se verkehrt. Mhm. Und wenn du dann mitbekommst, dass dein Partner raucht, während das Kind dabei ist und du das nicht cool findest, das sind alles diese Momente, in denen du das einfach runterschlucken musst. Du kannst versuchen, mit ihm drüber zu reden, aber mach um Gottes Willen keine Meldung ans Jugendamt. Das ist kompletter Quatsch. Mhm.
Scheiße. Also es ist schon echt krass, ne? Wenn wir 2023 empfehlen, Leute, überlegt euch das gut, ob ihr zum Jugendamt geht, ne? In Deutschland.
Ja.
Eine der stabilsten Demokratien, ne? So noch. Und du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Ne?
Und damit sage ich ja nicht mal, es gibt phänomenal gute Jugendämter. Ich
arbeite
immer mit sehr guten Sozialarbeitern zusammen. Das Problem ist, du weißt nicht, an wen du gerätst. Mhm. Das ist ein Flickenteppich. Und das hat schon die Sozialwissenschaftlerin Professor Dr. Katinka Beckmann so treffend gesagt, Kinderschutz ist eine Sache des Glücks und des Wohnorts.
Oh, fuck.
Ja. Und das ist halt leider Fakt. Das bedeutet, solange ich nicht weiß, wer am anderen Ende sitzt, kann ich einfach auch jetzt als unabhängige Dritte, kann ich nicht empfehlen, ja, greif einfach zum Hörer, dir wird schon kompetent geholfen. Also mit dem ganzen Wissen der mangelnden Qualifikationen, auch zu solchen Dynamiken, ja, innerfamiliären, wie kann man da guten Gewissen, selbst wenn die Chance, dass du an Schlechte gerätst, nur bei 20% liegen würde, das jetzt einfach mal in den Raum geworfen. Also ganz im Ernst, 1-5 wäre auch mir persönlich ein zu hohes Risiko, an jemand Schlechtes zu geraten. Und dann sage ich, ich versuch's lieber selber.
Dass du dann im schlimmsten Fall dein Kind nie wieder siehst, ne?
Richtig. Und da sind wir dann wieder beim Thema Gewalt. Ich kann aktuell keiner Mutter, die einen Missbrauchsverdacht hat, ausgehend vom Ex-Partner, also ausgehend von Sorgeberechtigten, ich kann denen nicht empfehlen, diesen Verdacht aufklären lassen zu wollen, weil das Risiko, dass du das Sorgerecht für dein Kind komplett verlierst, ist de facto zu hoch.
Das ist wirklich krass. Da fehlen mir echt die Worte. Also.
Das Gleiche gilt übrigens auch für Väter. Also ich habe auch Papas in der Beratung teilweise, wo dann Kinder mit Hämatomen und allem von der Mutter nach Hause kommen und wo dann sogar eine Klinik sagt, oh, das ist Fremdeinwirkung, da stimmt was nicht. Und ich sage immer, wenn wir sogar die, ich sag mal, uns mit der Haupttätergruppe Männer schon so schwer tun, wie schwer tun wir uns mit Frauen als Täterinnen? Da hast du noch schlechtere Karten. Und da ist es dann teilweise wirklich klüger, den Mund zu halten, zu gucken, dass man sein Kind so viel wie möglich hat, so stabil wie möglich, so viel wie möglich Sicherheit gibt. weil das Kind am Ende zu verlieren, das wäre natürlich noch viel, viel fataler. Mhm.
Ja, ich kriege das an sehr seltenen Stellen mit Menschen, die quasi den Kontakt zu ihrem Kind verloren haben. Und das ist für die betroffenen Eltern häufig, also man kann es gar nicht in Worte ausdrücken, also, weil es Menschen sind, denen es auch so viel bedeutet. Aber ich möchte mir gar nicht ausdenken, wie es fürs kleine Wesen ist, ne, dass dann halt jemanden verliert. Und das wissen wir ja, dass das dann bei Trennung, wo ich das nicht mehr sehe, das ist eigentlich wie ein Todesfall für das Kind. Ne, so.
Ja, das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Das ist wie ein Todesfall. Ich glaube, Dr. Wolfgang Hammer hat das so schön formuliert mal in einem Talk. Da hat er gesagt, also das ist ein Soziologe, der auch Studien gemacht hat zu genau diesem Problem. Und der dann auch gesagt hat, ne, wenn ein Kind einen Elternteil an den Tod verliert, dann ist der Staat da. Dann bekommt das Kind eine Trauerbegleitung. Dann wird geguckt, du kannst dich... In welchem Rahmen kannst du dich verabschieden von deinem toten Elternteil? Und da wird sorgsam damit umgegangen. Dann wissen alle Bescheid in Kita und Schule, dieses Kind muss jetzt halt einfach, das braucht ein bisschen. Bei diesen gewaltvollen Bindungsabbrüchen durch den Staat gibt es diese Begleitung nicht und es wird quasi verlangt, dass das Kind das einfach so akzeptiert. Mhm. Und das ist so massive Gewalt. Und besonders bei Kleinkindern, die sich ja oft noch in Symbiose mit der Main Caretaking Person empfinden, egal wer das ist, ne? Das ist ja oft Kinder, also gerade Kleinstkinder können ja gar nicht unterscheiden zwischen dem Ich und der Hauptbindungsperson. Und wenn man das einfach gewaltvoll bricht, damit zerstört man unter Umständen Kinderleben. Und es gibt Studien aus den USA, die gab es schon vor 30 Jahren. Diese Kinder, die gegen ihren Willen und ohne Vorliegen einer tatsächlichen Kindeswohlgefährdung getrennt wurden, überdurchschnittlich viele haben massive Depressionen entwickelt, sind übergewichtig geworden, wurden suizidal. Und das sind Opfer, die der Staat sich hier selber schafft. Das sind auch, reden wir über das Geld, das sind Kosten, die sich der Staat selber erschafft. Von Menschen, die Therapien brauchen bis an ihr Lebensende, die nicht arbeitsfähig sind, nicht funktionsfähig, weil sie vom Staat traumatisiert wurden. Und der Staat ja nicht mal hingeht und die Verantwortung dann dafür übernimmt, sondern dann auch noch sagt, ja, du musst selber klarkommen damit.
Ja.
Das ist ein Unding, ja. Ja, es ist wie ein Todesfall für die Kinder, auf jeden Fall. Und für die betroffenen Eltern natürlich auch, ne?
Was könnten wir von anderen Ländern vielleicht lernen, anderen Staaten, die es vielleicht anders machen?
Also es gibt tatsächlich Länder, die ein anderes Rechtssystem haben. Ich weiß, dass es in manchen arabischen Ländern tatsächlich so ist, dass beispielsweise bei Kindern unter 7 Jahren, also zum Beispiel in Libyen ist das so, Kinder unter 7 Jahren kommen automatisch nach einer Trennung erstmal zur Mutter, weil man sagt, gerade kleinere Kinder, das ist natürlich auch aufbauend darauf, dass in diesen Ländern natürlich jetzt das ganz traditionelle Familienbild noch viel mehr vorherrscht. Ja.
Klar.
Und dann wird nochmal neu geguckt und wenn die Kinder dann älter sind und so weiter. Und wenn wir jetzt mal ausgehen von einem ganz normalen Mama-Papa-Ding, ich bin niemand, der Mütter als die ultimativen Caretaker hinstellt, aber es ist ein Unterschied, ob dein Anteil an der Zeugung eines Kindes, ich sag's jetzt mal salopp, ein Orgasmus war, oder ob du 9 Monate lang dieses Kind in dir gebaut hast, das Kind deinen Geruch und dein alles kennt und du bringst dieses Kind auf die Welt, dann stillst du es vielleicht auch noch. Das ist natürlich gerade in den ersten Monaten eine andere Qualität, eine andere Art von Bindung als dann zum Papa. Und das ist nicht böse gemeint, das ist einfach nur mal biologisch betrachtet. Und es gibt wirklich Richter, die Mütter, also das war ein ganz krasser Fall, der hat dann gemeint, Wechselmodell, das ist jetzt der Shit, das machen wir. Der hat eine Mutter gezwungen, das 3 Monate alte Baby abzustillen, damit es im wöchentlichen Wechsel zwischen Mama und Papa, die 300 Kilometer auseinandergelebt haben, hin und her wechseln kann. Entschuldigung, aber da ist die Bindungsstörung vorprogrammiert. Sowas kann nicht sein. Also sowas darf nicht passieren. Ja. Und das also in anderen Ländern macht man es dann so. Und ich habe mir dann sagen lassen, ich weiß natürlich nicht, wie es in der Praxis ist, aber ich habe mir sagen lassen, dass quasi da dann nur die Mutter wegfällt als Main Caretaker, wenn ihr wirklich eine tatsächliche Kindeswohlgefährdung, Vernachlässigung, Gewalt oder so nachgewiesen werden kann. Und dann kommt das Kind in Verwandtschaftspflege erstmal, bevor es dann irgendwo anders hinkommt. Und es gibt zum Beispiel in Frankreich, wenn wir zum Thema Gewalt das uns nochmal angucken, in Frankreich ist es so, wenn ein Partner Gewalt gegen den anderen Partner ausübt, dann verliert er in diesem Moment automatisch das Sorgerecht für das gemeinsame Kind.
Wow.
In Deutschland ist es aber so, dass es wirklich noch Richter gibt und auch Jugendamtsmitarbeiter, die sagen, naja, Gewalt gegen die Mutter ist ja nicht Gewalt gegen das Kind. Und das ist kompletter Bullshit. Weil natürlich, das weiß jeder, der sich ein bisschen mit Trauma auskennt, durch unsere Spiegelneuronen können wir mitfühlen und gerade Kinder empfinden gesehene Gewalt wie Gewalt an sich selber. Gewalt miterleben ist Gewalt. Das ist eine Foltermethode, ja? Also Leute dabei zugucken lassen, wie andere Menschen gequält werden, das ist eine anerkannte Foltermethode. Und dann gehen da so Fachleute hin.
Vor allem von Menschen, die dir nahestehen, ne?
Richtig. Genau. Und dann gehen da Menschen hin und sagen, ach nee, das ist nur ein Elternkonflikt. Häusliche Gewalt ist niemals nur ein Elternkonflikt. Nie.
Ja. Sonja, schweres Thema. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht erschöpft, aber genau, ein Buch zum Weiterlesen. Vielen, vielen Dank dafür, also für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für das Buch und die ganze Arbeit, die du machst. Ich möchte auch Danke sagen, dass du beide Seiten reinpackst, dass du es halt wirklich sagst, es sind nicht nur das eine Geschlecht, das andere Geschlecht. Ja, das halte ich für wertvoll. Ich halte es für unglaublich wertvoll, dass du es überhaupt wagst, das zu tun, weil das hat auch ja schon Konsequenzen gehabt. Ne? Es gab schon quasi die Form des Angriffes, sage ich mal, ne, auf das Buch wenigstens.
Ja.
Und da merkt man, wie einfach auch, also du machst dich ja durch diese Arbeit auch angreifbar, ne? Also deswegen einfach danke für deinen Mut. Ich weiß, dass Frauen, die in unserer Gesellschaft nach vorne gehen und für Themen einstehen, die für Minderheiten einstehen, ne? für Opfer einstehen, dass die häufig genug angefeindet werden. Also dafür ein großes Dankeschön an dieser Stelle, dass du es dennoch tust. Und danke für die vielen Menschen, die du begleitest, ne, und denen du auch Hoffnung und Mut machst. Wo kann man sich mit dir vernetzen? Wo treibst du dich so im Netz rum?
Am aktivsten bin ich tatsächlich auf Instagram. Mhm. Aber bitte, bitte, bitte stellt keine Anfragen über Insta. Mhm. Kannst du mal eben kurz, und das ist mein, ich möchte nicht aus dem Nichts heraus mit irgendwelchen Lebensgeschichten konfrontiert sein. Ich bin auch nur ein Mensch, ja. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben. Bisschen mehr Infos zum Familienrechtssystem gibt es auf proinfante.com. Das ist meine NGO, die sich gerade in Gründung befindet, also für ein kindersicheres Rechtssystem. Genau, könnt auch auf meiner Homepage gucken und einfach am besten eine E-Mail schreiben. Und ich freue mich ganz besonders immer über Vernetzung mit Best-Practice-Fachleuten. Also mit den guten Familienrechtsanwälten, den guten Richterinnen, Psychologen und so weiter. Das ist ein sehr weites Feld. Und ich freue mich auch immer über positive Geschichten, die gut ausgegangen sind. Ja, okay. Weil das fehlt mir manchmal ein bisschen.
Ja. Das hätte dem Port der Folge auch, glaube ich, gut getan. Merke ich gerade, ne? So.
Ja, das stimmt, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, man muss auch mal nur über das Elend reden können und es dann auch einfach mal so stehen lassen können. Das ist auch was, mit dem ich oft angegriffen werde. Also ich habe das oft, dass SozialarbeiterInnen dann mir schreiben und sagen, ja, aber bei uns ist das nicht so, wir machen eine gute Arbeit. Und ich sage dann, also wenn mir jemand erzählt, dass er Gewalt durch seine Mutter erlebt hat, dann ist doch nicht meine erste Reaktion, ja, ich bin aber eine gute Mutter. Was sagt das denn jetzt bitte aus? Selbst wenn ich sagen würde, die meisten Mütter sind gute Mütter, hilft das den Betroffenen in dem Moment einfach gar nichts. Und gerade wenn du eine gute bist, dann bitte join the fight. Weil dann müsste es doch auch dir ein Anliegen sein, die Schlechten auszusortieren.
Auf jeden Fall, ja.
Und dazu müssen wir uns ganz brutal das Schlechte eben angucken, um dann nicht einfach nur dran zu sitzen und sagen, oh Gott, ist das alles schlimm, sondern in die Aktion zu gehen, Menschen zuzuhören in unserem Umfeld. Und wenn uns jemand erzählt, ich habe mein Kind verloren, dann nicht gleich denken, ach, wir leben ja in einem Rechtsstaat, wenn das Jugendamt irgendwo das Kind rausgenommen hat, dann wird er schon seine Gründe haben. Nein, einfach mal zuhören, weil es kann nämlich sehr gut sein, dass das einfach auch ein Fall von Behördenversagen ist, den wir da vor uns haben. Und was immer gilt, Betroffenen erstmal glauben, Das gilt auch für Familienrecht.
Danke dir nochmal dafür, ja. Jetzt zu den letzten Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest?
Bei mir hat in meiner Kindheit leider sehr viel gefehlt. Da hat es schon an Gewaltfreiheit gefehlt und an Liebe und an Zuneigung. Ich hatte kein hinsehendes, helfendes Umfeld. Ich habe versucht, mir Hilfe zu holen. Ich war bei der Polizei. Ich habe versucht, mich Eltern von Freunden anzuvertrauen und wurde nach Hause geschickt mit einem Schulterzuckenden. Da kann ich dir leider nicht helfen. Das sind alles so Sachen, die ich natürlich keinem Kind wünsche. Und dieses für sich selber einstehen, das kann man natürlich lernen, aber es wäre natürlich gerade für Kinder einfach gut, wenn sie Erwachsenen im Umfeld hätten, die diesen Kampf für sie kämpfen.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar? Wenn man das fragen kann. Du kannst doch sagen, weiter.
Ich habe dazu tatsächlich keine Antwort.
Das spricht Bände.
Ja.
Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, die du sagst, das sind so deine drei Wahrheiten über das Leben mit Kindern. Das ist das Wichtige, die Essenz. Was würdest du sagen?
Das ist eine sehr, sehr schöne Frage. Meine Großen sind ja schon Teenager. Und ich merke immer wieder, wie wichtig es ist, eine Beziehung zu haben, statt Erziehung zu machen. Ich sehe das auch bei den Eltern der Freunde meiner Kinder oft, dass wirklich wahllos Handys weggenommen werden und Hausarreste verhängt werden. Und dann vertraut man seinem Kind nicht und sagt, nein, du darfst nicht da übernachten, weil ich weiß ja nicht, was du machst. Und mein Appell ist wirklich, vertraut euren Kindern. Traut ihnen zu, dass sie sich selber entdecken und dass sie ihren eigenen Mist machen. Und ich finde, ich gehe sogar ein Stück weiter und sage, mein Kind hat auch das Recht, mich anzulügen. Wenn mein Kind mir nicht von der ersten Liebelei erzählen möchte, dann ist das sein oder ihr gutes Recht. Ja? Und selbst wenn ich das weiß, so what? Ja? Und niemals, wenn sich eure Kinder euch anvertrauen, niemals ausrasten. Glaub mir, du willst ein Kind, dass wenn irgendwas schiefgelaufen ist, du willst ein Kind haben, das sagt, ich kann Mama, ich kann Papa sofort anrufen, no questions asked und die helfen mir. Du willst kein Kind, das sagt, oh Gott, was werden meine Eltern sagen und ich kann mit niemandem darüber reden. Da haben sich teilweise schon Parallelwelten gebildet, aus dieser Angst heraus, weil keine Beziehung besteht. Und ich glaube, das ist der größte Fehler, den wir machen können. Also Beziehung und das Zulassen, dass dieses Ungleichgewicht irgendwann sind wir auf Augenhöhe mit unseren Kindern. Irgendwann sind die erwachsen und immer dran denken, unsere Kinder sind länger erwachsen, als sie kleine Kinder sind. Und wir werden den größten Teil unseres Lebens mit Erwachsenen auf Augenhöhe zu tun haben. Also überlegt euch sehr gut, wie ihr mit euren Kindern umgeht, während sie von euch abhängig sind.
Also Beziehung statt Erziehung, Vertrauen und wenn sie kommen, mit Verständnis reagieren.
Immer.
Danke, Sonja.
Jetzt haben wir ja doch noch einen schönen Abschluss gefunden. Dankeschön.
Schön, dass du eingeschaltet hast. Und falls es dir noch keiner gesagt hat, heute möchte ich dir Danke sagen für dein Elternsein. Denn dass du eingeschaltet hast, zeigt ja, wie engagiert du bist, dass du im Leben mit deinem Kind etwas anders machen möchtest. Danke dir dafür und jetzt wünsche ich dir einen ganz wundervollen Start in diesen Tag. Alles Liebe und bis bald.